herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer auch am Donnerstagabend live aus Norddeutschland. Millionen sind betroffen. Sie möglicherweise auch. Deutschland hat Knieprobleme. Woran liegt es? Was sind die häufigsten Probleme? Arthrose oder Unfall? OP oder nicht? Und natürlich ganz wichtig, Prävention. Was können Sie Ihrem Knie Gutes tun? Bei uns ist der Top-Experte. Er betreut die Spitzensportler von Red Bull, ist Chef der Reha im BG-Klinikum Hamburg und vor allem ist er auch einer unserer NDR-Bewegungsdocs. Dr. Helge Riepenhof. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank, hallo.
So, ich habe ehrlicherweise, Sie sehen das, heute in kurzer Hose, damit das Knie einfach frei zugänglich ist. Ne, also ohne Scheu, Sie können die ganze Wahrheit rauslassen. Heute, wenn Sie einen Blick aufs Knie werfen, können wir vielleicht später noch mal machen. Aber was ich von Ihnen so als Knieexperten mal wissen wollte, was haben Sie an Kniepflege für sich selber schon getan heute?
Ich war heute schon aktiv. Also wir haben ein Reha-Zentrum hier in der Stadt in Hamburg und in Boberg und ich fahre mit dem Fahrrad hin und her. Und tatsächlich ist es so, dass ich beim Fahrradfahren mir überlege, oh, was kann ich jetzt machen, um vor den Oberschenkel zu kräftigen, hinten den Oberschenkel zu kräftigen. Ganz viel geht ja über die Muskulatur und da baue ich mein kleines Trainingsprogramm ein in meinen Alltag, nämlich Fahrrad zur Arbeit fahren.
Da sind wir schon bei der ersten Frage. Es geht also nicht nur um das Knie alleine, das Knie beweglich zu halten, sondern auch die Muskulatur im Oberschenkel, auch in den Waden zu kräftigen bzw. flexibel zu halten, damit das Knie richtig funktioniert?
Genau, das ist der Trick. Eigentlich geht es gar nicht so sehr ums Kniegelenk, sondern um alles drumherum. Die Muskulatur drumherum, die muss erstens kräftig genug sein und funktionieren. Aber, und das vergisst man halt schnell, das Gleichgewicht muss auch stimmen. Also die Muskulatur vorne und hinten, wir sind ja vorne zum Beispiel ganz, ganz stark häufig und hinten eher schwach und es interessiert uns nicht so sehr. Und das gibt es am Oberschenkel und am Unterschenkel. Und da eine gute Balance zu haben, das ist wichtig. Und da kann man auch spezifisch trainieren.
Knackt Ihr Knie eigentlich manchmal auch?
Selten, aber es gibt ja viele, bei denen es knackt. Das Knacken ist aber auch gar nicht so schlimm.
Also. Nee, ist nicht. Was passiert da, wenn das Knie knackt eigentlich? Das ist ja, also ich kenne das, also plötzlich, jetzt eben gerade wieder. So ganz, so.
Mhm. Ne? Also ehrlich gesagt, es gibt ja viele Theorien, was das sein könnte. Letztlich, alle Theorien sagen, was dramatisch ist, ist nicht. Es kann schon mal knacken, wenn man halt wirklich so ein Reibegeräusch hat. Aber das ist nicht das übliche Knacken, sondern das Knacken ist eher so ein Geräusch, was tief auf so ein Gelenk kommt. Und man sagt halt, ja, vielleicht positioniert sich das Gelenk so ein bisschen. Denn das Knie kann einfach mehr als nur auf und zu klappen. Das denkt man ja immer so, ist wie so ein Scharnier, aber das ist eben nicht. Das Knie kann sich eben drehen und da sind gewisse Räume, die frei werden, die belastet werden, die entlastet werden. Naja, und da kann es halt immer sein, dass so ein Knacken entsteht, ohne dass da irgendwas Schlimmes daraus resultiert oder dass da irgendein Schaden vorliegt.
Was für ein faszinierendes Thema, das Knie. Schön, dass Sie heute Abend unser Experte, unser Gast sind. Deutschland hat Knie. Wir haben den Experten heute Abend auf dem roten Sofa, Dr. Helge Riepenhof, Bewegungsdoc, hier auch im NDR. Und bevor wir beide losgehen, direkt ins Knie hinein, gibt es erstmal ein kurzes Porträt von Christian Donau. So,
da ist sie. Meine Erfahrung mit dem richtigen Programm kann es jeder schaffen.
Ein Orthopäde mit Plan und Zuversicht, Dr. Helge Riepenhof. Seit 5 Jahren gehört er zum Team der NDR Bewegungsdocs.
Frau Knier hat Kniebeschwerden und einen umfangreichen Knorpelschaden. Und Rücken, mehr. Mehr, 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 mehr. Da geht noch mehr, da geht noch mehr.
Er will immer das Beste rausholen für seine Patientinnen und Patienten. Der Chefarzt im Reha-Zentrum der BG-Kliniken in Hamburg weiß, was bei Verschleiß, Überlastungen und Verletzungen der Gelenke zu tun ist. Nicht umsonst suchen auch Spitzensportler seit knapp 20 Jahren seine Expertise. Seines Top-Fußballvereine, Tour de France-Fahrer oder die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft. Sein Fokus liegt gerade auf dem größten und wohl am stärksten belasteten Gelenk im menschlichen Körper, dem Knie, ein Multitalent.
Wir brauchen Muskeln, um das Kniegelenk zu schützen.
Denn so vielseitig es ist, so differenziert auch die Probleme, die es uns machen kann. Er hat Lösungen. Schluss mit Knieschmerzen, sagt Dr. Helge Riepenhof.
Und dann gucken wir uns doch jetzt erstmal an, wie das Knie überhaupt funktioniert. Kann man sagen, dass das Knie tatsächlich so das komplizierteste Gelenk im menschlichen Körper ist?
Ja, es gibt ja viele komplizierte Gelenke im Körper, es ist so, aber das Knie ist halt vor allem nicht ganz so einfach, wie man häufig denkt. Also es ist eben nicht so ein Scharnier, was so auf und zu klappen kann, sondern das Knie ist eigentlich ein Rollgleitgelenk. Also es hört sich so komplex an, aber wir haben ja
nicht eins. Gucken wir uns doch mal am Modell an.
Genau, also das Spannende ist, also wie gesagt, Scharnier bedeutet, ich klappe auf und zu. Aber es kann eben noch mehr, denn was eigentlich passiert ist, beim Beugen rollt dieser Unterschenkel, und selbst hier Modell ist schwer, rollt der Teil des Oberschenkels rollt nach vorne. So, und dieses Rollen ist ganz wichtig, denn hätten wir nur ein Scharnier, wären bei uns allen die Knie kaputt. Denn dann wäre die Lastverteilung im Kniegelenk maximal ungünstig. Und dadurch, dass dieser Rollmechanismus da ist, haben wir eben die Möglichkeit, Kräfte im Knie vorzuleiten. Und ganz nebenbei, ich kann das Knie auch drehen. Also wenn ich es beuge, erst recht, dann kann ich das so machen, das kann ich auch so zeigen. Also ich kann ja mein Knie so nach innen drehen, nach außen.
Ja.
Und das ist schon der erste Schritt. Also da sind ganz viele Menschen, die sagen, ich kann das ja gar nicht mehr und es tut mir weh und da habe ich Probleme, weil das eigentlich eine Bewegung ist, die wir gar nicht so häufig machen. Und insofern, also das Knie kann, wie gesagt, nicht nur beugen und strecken, sondern drehen, gleiten und deswegen macht es das komplexer.
Und es wird fixiert, das sieht man hier auch in dem Modell sehr schön, durch die Bänder und gepuffert durch die Menisken.
Mhm.
Genau. Vielleicht können Sie die nochmal zeigen und die Funktion.
Genau, bei den Bändern ist es so, es gibt das Innenband, das Außenband. Also hier sitzt das Innenband, da ist das Innenband, hier sitzt das Außenband. Und dann gibt es hier unten noch das ganz starke Kniescheibenband. Hier oben ist übrigens der Muskel. Auch das könnte man mit dem Band werten, aber eigentlich ist es ein Muskel, der da sitzt.
Ja.
Und dann ist es so, wenn man ins Knie reinguckt, wir können es ja mal von hinten aufklappen, dann sieht man...
Ich mache mal eben, dass man das in der Kamera auch sieht. Können wir das so über die 1 so mitnehmen?
Genau, da sieht man da drin so zwei querverlaufende Bänder, das sind die Kreuzbänder.
Okay.
Die helfen vor allem bei der Stabilität des Knies nach vorne und nach hinten. Und die klassische Verletzung beim Fußballer ist ja, dass das vordere Kreuzband reißt. Und dann,
wie passiert sowas?
Meist ist es so, und das ist ganz spannend, man denkt immer, ah, das ist ein böses Foul, da grätscht einer einen weg, stimmt nicht. Sondern es passiert meist ohne Gegnerkontakt. Und zwar laufen die einfach und irgendwann knickt das Knie so nach innen weg. Wir nennen es Valgus-Kollaps, also ein X-Bein entsteht.
Ja.
Und bei diesem X-Bein und so ein bisschen nach außen rotierten Fuß wird dieses Band maximal gestresst, das Kreuzband, und dann reißt es. Und gerade jetzt aus Leipziger Sicht, Schlager, wichtiger Spieler vor der WM, vor der EM, österreichischer Nationalmannschaftsspieler, verletzt sich halt in einem der letzten Spiele in einer ganz banalen Aktion. Er läuft einfach, das Knie geht weg und dann hat er diesen Kreuzbandriss. Und es passiert ja leider sehr, sehr häufig, ist eine häufigste Verletzung und es muss operiert werden. Das braucht ein halbes Jahr, bis man dann eigentlich wieder auf dem Platz ist.
Und Menisken?
Die sitzen halt da drin und die sind eigentlich super
das
wichtig.
Das sind hier unten diese, ne?
Genau.
Diese Ringe.
Ne? Ja, das sind die beiden, genau, diese beiden Ringe, denn die schützen uns. Das ist wie so ein Kissen, was im Knie ist, um die Kraft vom Oberschenkel auf den Unterschenkel abzufangen. Wir haben einen Innen, einen Außen. Der Innen ist auch mit diesem Innenband da verwachsen. Der Außen ist groß und kräftig und die schützen uns, dass der Knorpel nicht gleich kaputt geht, sondern, wie gesagt, ein Kissen, was einfach die Knorpelflächen schützt.
Wie viele Menschen haben Knieprobleme in Deutschland?
Erschreckend. Große Zahl, es sind 20 Millionen. Also in Deutschland sind wirklich wahnsinnig viele Menschen von Knieproblemen betroffen. Und das ist auch so ein Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben. Denn letztlich ist es so, es rufen ja immer ganz viele, versuchen beim Orthopäden einen Termin zu kriegen oder beim Unfallchirurgen oder auch gehen zu ihren Physiotherapeuten.
Was sehr oft kompliziert ist.
Mhm. Ja, und das klappt eben nicht. Und bis man dann mehrere Wochen, manchmal Monate wartet, bis man einen Termin hat, steht man irgendwie da, es tut irgendwas weh. Und deswegen hatten wir die Idee, okay, wir versuchen mal einfach das aufzuschreiben, was man so ganz allgemein irgendwie schon mal rauskriegen kann und in welche Richtung man sich schon mal so ein bisschen verbessern kann, um vielleicht das Knie selber wieder so fit zu kriegen, dass man das Problem
hinkriegt. Ja, weil man eben auch selber noch was tun kann durch Kräftigung der Muskeln, was wir eben gerade schon kurz angesprochen haben. Schwierig wird es dann natürlich, wenn ich Arthrose zum Beispiel im Knie habe. Also viele, gerade ältere Menschen, logischerweise, haben Probleme mit Arthrose, mit Abrieb. Also ich sag mal so, ab welchem Alter ist das akut?
Also Sie haben vollkommen recht, das haben ganz, ganz viele Menschen und es ist ein bisschen unterschiedlich, wann das beginnt. Man kann also sagen, ab 60, wenn man jetzt keinen größeren Schaden vorher hatte im Kniegelenk, geht es dann los, dann beginnt dieser Verschleiß und das ist auch nicht, dass man dann jeden Tag aufwacht und Schmerzen hat. Aber durchaus ist schon so, dass 60, 65-Jährige dann manchmal sagen, ja, aber jetzt kommt die Zeit, dass ich jeden Morgen erstmal mit Schmerzen aufwache, ich brauche ein bisschen, mein Knie fühlt sich steif an und schlecht an. Ja, und das ist eine zunehmende Zahl mit zunehmendem Alter.
Also, was sind denn überhaupt so die häufigsten Krankheiten, die man am Knie haben kann? Ich sage mal Stichwort Synovitis, weil ich das zum Beispiel in Ihrem Buch auch gelesen habe. Synovitis ist sowas, das haben, glaube ich, ganz viele und bemerken es kaum.
Genau, aber da muss man differenzieren zwischen den jungen Menschen, die tendenziell eher Verletzungen haben und dann einen Meniskusschaden, das ist sehr häufig, oder einen Knorpelschaden, und den eher älteren Menschen, wo es degenerative Schäden sind. Also die Unfälle auf der einen Seite. Und eben das degenerative Kniegelenk, was sehr, sehr häufig ist, also die beginnende Arthrose, sich fortschreitende Verschleiß des Kniegelenks. Da wird ja der Knorpel auch abgebaut und dann fängt der Körper an, so Knochen anzubinden und so weiter. Und die führen halt dazu, dass das Kniegelenk irgendwann dann vielleicht sogar mal ersetzt werden muss.
Wie fühlt sich das an?
Also die Patienten sagen immer erstmal, wie gesagt, sie wachen mit Schmerzen auf, haben so eine Morgensteifigkeit und dann läuft sich das Kniegelenk so ein und im Laufe des Tages wird es dann besser. Und haben sie anstrengende Tage, dann sagen sie abends auch, oh, jetzt mein Knie dick und geschwollen und überwärmt. Und man fühlt sich einfach unwohl, ohne dass man jetzt abends sagt, genau da tut es weh, sondern es ist einfach ein ja, ein blödes Gefühl im Knie und man weiß, da passiert ganz viel und man ja, ist einfach nicht mehr glücklich mit seinem Knie.
Ist das Knie denn auch so warm, dass durch die Entzündung, dass es so ein bisschen so Wärme ausstrahlt?
Ne? Das das ist ein chronischer Entzündungsprozess drin und der führt dazu, dass das Kniegelenk überwärmt ist.
Das heißt also, in dem Fall wäre möglicherweise auch eine Ersttherapie mit Medikamenten, mit schmerzlindernden, entzündungshemmenden Medikamenten, um das erträglicher zu machen. Ne?
Zum Beispiel, aber es können auch ganz einfache Sachen sein, also auch kühlen, ob Kühlpacks, auch Quarkwickel, solche Dinge funktionieren gut. Also man muss es nicht alles verteufeln, nur weil es die Großmutter schon kannte. Auch solche Sachen funktionieren. Einfach ein Gelenk mag es gerne kühl und dann kann man es kühlen und dann geht es einem häufig schon besser. Man muss mal ein bisschen gucken, Gelenk mag es kühl, Muskulatur mag es gern warm. Also auch der Muskel kann ja fest werden, weil er überlastet ist. Ja. Auch das führt häufig zu Knieschmerzen. Und so ganz grundsätzlich kann man sagen, eher kühl am Gelenk und eher warm am Muskel, damit der weich bleibt und einfach sich anspannen kann. Wenn Sie lange Golf gespielt haben und einen harten Golftag hinter sich haben, mag Ihre Muskulatur sicher dann abends auch noch mal
ein bisschen
gerne
Wärme.
Warmes.
Wahrscheinlich.
Genau.
Ein bisschen was Warmes und die Gelenke ein bisschen was Kühles. Möglich. Also genau. So, ne? Meine Mutter übrigens ist Königin der Quarkwickel. Also das nur mal so am Rande. Ich kenne dieses Thema sehr gut. Hat sie häufig dran, weil sie auch schon eine Knieoperation hatte, aber erfolgreich. Knorpel, den wollte ich mir noch mal eben ansehen, weil wir jetzt einen Film zu Knorpeln haben.
Ja, ist hier gut zu sehen. Der ist hier blau gefärbt. Gibt es am Oberschenkel, am Unterschenkel und eben ganz, ganz wichtig, weil es häufig ist, auch hinter der Kniescheibe. Also hier ist Knorpel und das ist häufig der Knorpel, weil die Kniescheibe nicht ganz ideal sitzt. Hat auch viel mit der Muskulatur.
Ich zeige mal was in die Kamera. Hier, guck mal, hier vorne. Ich hoffe, das kann man sehen. So, warte mal, jetzt kann man es natürlich nicht sehen. Mal sehen. Wenn sich die Kniescheibe vorne bewegt, ist das ein Zeichen für guten Knorpel oder hat das jetzt gar nichts damit zu tun?
Sie reihen nicht vor Schmerzen. Das heißt, die Rückseite des Knorpels ist schon mal einigermaßen in Ordnung. Sonst tut das weh. Ne? Also, und eine gewisse Beweglichkeit ist wichtig. Also insofern, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ist bei vielen zum Glück so, erst recht, wenn man es nicht ganz durchgestreckt hat. Dann
und Knorpel nutzt sich ja einfach auch ab, ne?
Ja.
Das ist, wie kann man das verhindern, dass der sich abnutzt?
Also erstmal ist ein großes Problem für einen Knorpel, wenn man sich das Knie verdreht und einen Schaden am Knorpel hat. Mhm. Und sonst kann man gar nicht so viel tun. Man hat immer lange gedacht, man kann irgendwie ernährungstechnisch viel tun, aber unterm Strich, es kommt gar nicht so viel am Knorpel an. Das Entscheidende und das Einzige, was wirklich nachweislich maximal effektiv wirkt, ist Bewegung. Denn der Knorpel wird über die Flüssigkeit ernährt, die sich auch im Kniegelenk befindet.
Ja.
Also es sind keine Gefäße drin, sondern es wird da reingedrückt durch Bewegung.
Weil das ist wie so eine Schwammbewegung, ist der, der Knorpel, ne?
Ja, genau. Und deswegen ist die Bewegung so wichtig. Und deswegen, Sie haben heute nachgefragt, habe ich heute Morgen schon auf dem Weg zur Arbeit ganz natürlich in meinem normalen Alltag meinen Knorpel, meinem Knie was Gutes getan.
Also, Bewegung ist gut für einen Knorpel und natürlich wäre ideal zum Beispiel nachwachsender Knorpel. Wie schön wäre das? Immerhin gibt es Ansätze, Knorpel zu züchten. Wir werfen einen Blick an die Uni Rostock.
Wissenschaftler der Uni Rostock. Sie züchten aus weniger beschädigten Knorpelzellen neue nach, die dem Patienten dann später wieder eingesetzt werden. Knorpelzelltransplantation heißt diese Methode. Hier im Sonderforschungsbereich wollen Sie den entscheidenden Schritt weitergehen. Der Knorpel soll in die richtige Richtung wachsen, hin zu einem besonders belastbaren. Ihre Idee? Spezielle Elektrostimulation. Unter Mikroskopzellen, die an 3 Tagen jeweils 45 Minuten lang mit einer speziellen Frequenz stimuliert wurden.
Genau, also hier sind jetzt die stimulierten Zellen aus dem elektrischen Feld. Und wie du hier siehst, haben sich hier die Zellkerne schon sehr schön verfärbt. Da scheint es so, dass die Zellen jetzt gut auf das elektrische Feld reagiert haben und dann entsprechend die gute Knorpelmatrix bilden.
Wir befinden uns natürlich noch in der Phase der Grundlagenforschung. Natürlich sind die Ergebnisse jetzt, was wir auch hier gesehen haben, sehr vielversprechend, dass wir wirklich auch durch die elektrische Stimulation auch entsprechend das Knorpelgewebe in die richtige Richtung schieben können. Bis natürlich der Transfer bis zur Klinik, das dauert natürlich noch ein paar Jahre.
Bei einer weiteren Methode sind die Wissenschaftler noch am Anfang. Ist der Knorpelschaden so weit fortgeschritten, dass auch der Knochen mitbeschädigt ist, wollen sie ein Elektroimplantat ins Knie setzen, das Knochen und Knorpel stimuliert. Doch das ist noch Zukunftsmusik.
Ja, das ist ganz interessant. Wir haben eben gerade über das Thema gesprochen, wie man Knorpel auch irgendwie unterstützen oder reparieren kann in der Therapie. Hyaluron-Therapien gibt es, die natürlich das Kniegelenk, also Knorpel, mit Wasser auffüllen. Kann man das so laienhaft ausdrücken?
Ja, genau. Es ist kein Wasser, sondern eben Hyaluronsäure, also ja. was der Körper so ähnlich auch produziert. Mhm. Und dadurch geht es einem erstmal besser. Also viele Patienten sind danach ganz happy. Aber es ist natürlich nichts, was lange anhält, sondern also spätestens nach 3 Monaten, bei vielen auch nach 3 Wochen, ist das Thema dann ja, wieder erledigt. Also es ist kein nachhaltiger Effekt.
Es gibt aber eine bessere Therapie, die jetzt gerade so mehr oder mehr sich durchsetzt, nämlich mit Thrombozyten, haben Sie gerade gesagt.
Genau, man kann, also auch das ist ein ähnliches Verfahren. Man nimmt einfach Blut ab, man zentrifugiert das kann man alles so in der Praxis machen, man muss nicht wegschicken oder sowas. Mhm. Und dann nimmt man also das thrombozytenreiche Plasma, also Blutplasma, nicht die Zellen, das rote, sondern das ist eine durchsichtige Flüssigkeit dann. Und die spritzt man da rein. Und da geht man davon aus, dass dadurch zumindest so eine Stimulation da ist für einen Reparationsprozess. Aber auch da ist die Studienlage, also es gibt viele Untersuchungen dazu, aber die Datenlage ist ja dünn. Also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich wahnsinnig viel mehr bewirkt. Es gibt so Tendenzen, die das zeigen. Nur so richtig gibt es einfach nichts, wo man sagt, das ist es, um den Knorpel zu reparieren. Deswegen ist die Bewegung ja so wichtig.
Deswegen die Bewegung. Mhm. Dieses Reinspritzen ins Kniegelenk, das ist ja erstmal so allein schon vom Hörensagen ein bisschen unangenehm. Ist das unproblematisch oder muss man da besonders aufpassen, vorsichtig?
Naja, also ganz unproblematisch ist es nicht. Früher hat man das ja, ich sag mal, auch in der Umkleidekabine im Fußballstadion gemacht. Mhm. Das machen wir zum Glück so nicht mehr, sondern man muss schon also saubere Verhältnisse haben, denn so ein Knie kann sich auch mal entzünden, also da können ja Bakterien. Und dann hat man wirklich ein Problem. Und häufig ist es so, dass gerade bei diesen Arthrose-Patienten, da sind die Knie dick und geschwollen und dann zieht man Flüssigkeit ab und spritzt dann das rein, was besser funktionieren soll. Ja, das tut schon ein bisschen weh, aber ist jetzt nicht wahnsinnig schmerzhaft. Man braucht jetzt keine Narkose oder sowas, aber angenehm ist was anderes. Und wie gesagt, man muss das so ein bisschen ernst nehmen mit den Infektionen. Denn da sehen wir gerade, unser Alltag im Unfallkrankenhaus ist ja, dass wir haben eine große septische Chirurgie, da sehen wir häufig solche Fälle. So, ach ja, der hat mir mal eben Cortison da reingespritzt. Naja, und dann gab es das Problem.
Wenn Deutschland so viel Knieprobleme hat, so häufig Knieprobleme hat, da frage ich mich, ist das möglicherweise auch ein kulturelles Problem? Das heißt also, sind wir Deutschen besonders anfällig für Knieprobleme durch bestimmte Verhaltensweisen?
Ja, das sind wir tatsächlich. Aber das ist also kein deutsches Problem, sondern grundsätzlich ein Problem, dass wir tendenziell zu viel Bauchfett haben. Mhm. Und wir wissen, dass Bauchfett Entzündungsprozesse im Körper auslöst. Und diese Entzündungsprozesse, also es liegt wirklich am Bauchfett, dann da sind so Adipozytokine heißen die, böses Wort für so Veränderungen, die im Körper dadurch ausgelöst werden und die schaden dem Knorpel. Also man hat früher mal gedacht, dass gerade Menschen mit einem Übergewicht, dass das Gewicht so das Schädliche ist und deswegen der Knorpel kaputt geht. Mittlerweile wissen wir, das Gewicht spielt natürlich eine Rolle, aber eigentlich eher die untergeordnete. Viel schlimmer ist dieser chronische Entzündungsprozess im Körper. Deswegen sind ja auch die Ansätze und das hat der Beitrag ja auch schön gezeigt, moderne Ansätze, sowas zu reparieren, gehen über Elektrostimulationen von Knorpelgewebe, weil tatsächlich der Entzündungsprozess, dem soll auch gegengesteuert werden. Also insofern, da tut sich ganz, ganz viel. Wir haben trotzdem noch nicht die Lösung. Also da braucht es noch ein bisschen.
Ja, aber trotzdem ist ja schon mal wichtig, auf dieses Bauchfett und so weiter zu achten. Also Bewegung kommt immer mal wieder da rein. Natürlich als Bewegungsdoc passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge, logischerweise. Ja, genau. Kann man, Sie hat es in Ihrem Buch geschrieben, man kann mit bestimmten Tests verschiedene Themen rausfinden, wo es am Knie irgendwie hapert.
Ja.
Können wir mal sowas machen?
Ja, also letztlich ist es...
Sie können ja mal gucken, also Sie kennen ja mein Knie nicht. Also insofern können Sie ja mal sagen, ob man
Also wir haben ja versucht, so einen Diagnosefinder zu beschreiben, nicht weil wir jetzt sagen, das ist die Art und Weise, wie man eine Diagnose findet, sondern eher für Menschen so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, was habe ich eigentlich im Knie und was könnte jetzt mein Problem sein. Und es gibt so ganz Klassiker, so ganz große Sachen, die sehen wir im Prinzip täglich in der Sprechstunde. Und eine ganz banale Sache ist, da denkt man immer, mein Knie tut weh und ich kann nicht. Und das betrifft zum Beispiel häufig jüngere Leute, die auch sportlich aktiv sind, ist, dass die Sehne unter dem Kniegelenk, die Patellarsehne, dass die massiv entzündet ist. So, und das ist ein häufiger Schmerz, der dann auftritt, so ein stechender Schmerz. Man nennt es auch Jumpers-Knie, also Handballer haben das häufig, springen, aber viele junge Menschen eben. Mhm. Und das ist was, wenn man genau fragt, was ist da passiert, genau hinguckt, wo tut's weh und wann tut's weh, da kann man schon selber drauf kommen. Und dann weiß man, es ist gar nicht tief im Kniegelenk und ich habe auch um Gottes Willen keinen Knorpelschaden oder keine Arthrose. Und so kann ich so ein bisschen anfangen zu differenzieren, was es ist.
Kann ich auch rausfinden, ob ich schon beginnende Arthrose habe oder die Beweglichkeit eingeschränkt ist?
Ja, das...
Wir sind ganz offen jetzt.
Ne? Genau, aber auch das kann man. Letztlich ist es so, eine Arthrose führt irgendwann dazu, dass die Beweglichkeit nachlässt. Und was ganz wichtig ist, und das wird häufig unterschätzt, und deswegen glaube ich, kriegen auch viele Menschen, also Menschen kommen ja häufig zu uns für eine Zweitmeinung, und die kommen immer sagen, ja, mir wurde gesagt, ich soll eine Prothese einbauen, und dann kommen die und dann sagen, ja, aber gucken wir mal. Dann sagen wir, nee, eine Prothese brauchen Sie einfach noch nicht, weil da sind ganz viele andere Sachen, die Sie erstmal sagen wir, klären müssen, wieder aufbauen müssen. Und dann verschiebt man diesen Prozess nochmal. Und eine Sache, die dazugehört, ist, dass die Streckung, also das Knie komplett durchzustrecken,
ja.
Und das funktioniert. So, und das ist schon mal wichtig, denn
so.
Ja, und man braucht diese Streckung. Sie können sogar ein bisschen überstrecken. Also insofern, was jetzt passiert ist, dass Ihr Oberschenkelmuskel, wenn Sie ihn anspannen, und den sieht man ja auch noch sehr schön.
Ja, das kann man ja ruhig mal zeigen, dass man den sieht.
Hier. Ja, genau.
Hey, also das ist ja, hier, guck dir das mal an.
Die Muskeln sind da.
nicht groß, aber sie sind da.
Genau, und das ist entscheidend. Denn wenn ich das nicht mehr kann, und es gibt viele Menschen, die können nicht mehr voll in die Streckung, dann kann ich schon sagen, okay, so funktioniert das nicht, denn dann kann ich diesen Muskel, der sehr, sehr wichtig ist, gar nicht mehr richtig ansteuern. Also ich kann nicht mehr komplett ihn kontrahieren und dann geht er irgendwann weg. Also wenn ich den Muskel nicht mehr richtig fordere, dann verschwindet er.
Das ist interessant, weil Sie das ja eben sagten, vorhin schon sagten, dass das Knie alleine nicht nur unbedingt der Diagnosegeber ist, sondern auch das Muskelgewebe rundherum, Oberschenkel, Unterschenkel. Da können wir uns gleich auch mal ein paar entsprechende Übungen angucken. Aber wo Sie das gerade mit der Operation gesagt haben, wie oft heißt es, die operieren zu schnell? Christine Dohner ist genau diesem Thema nachgegangen.
Endstation für kaputte Knie. Der Operationssaal, in dem ein künstliches Kniegelenk seinen Bestimmungsort findet. Doch eine Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse stellte vor 2 Jahren fest, jede 10. Operation bei einer Kniearthrose könnte vermieden und ein künstliches Gelenk um durchschnittlich 7 Jahre hinausgezögert werden. Das Problem? Vor einer Knieoperation werden laut Studie häufig nicht alle fachärztlichen oder physiotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Die Studie zeigt, dass knapp die Hälfte der Betroffenen in den 5 Jahren vor ihrem Knieersatz keine Physiotherapie verordnet bekamen. Und bei mehr als jedem 10. wurde in den letzten 5 Jahren vor der Krankenhausaufnahme keine Röntgenuntersuchung des Knies im Rahmen der ambulanten Behandlung durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, welche Mängel bei der Begleitung von Patientinnen und Patienten auf ihrem Behandlungsweg auftauchen. So holen sich auch viele Betroffene keine Zweitmeinung von Orthopäden oder Orthopädinnen, die nicht auch gleichzeitig chirurgisch arbeiten. Böse Zungen könnten unterstellen, dass manch einer zu schnell und unkritisch zu neuen Kniegelenken kommt, weil es in den Krankenhäusern auch wirtschaftliche Interessen gibt.
Das können wir jetzt natürlich nicht bis in jedes Detail hinein beleuchten, logischerweise. Aber wo gibt es denn Momente oder Fälle, wo tatsächlich operiert werden muss?
Also das muss man sagen, grundsätzlich die Knieprothesen, ob nun so ein Oberflächenersatz oder ein Monoschlitten, da gibt es ja ganz viele Varianten,
ja.
Das ist super, dass das gibt. Ne? Das hilft sehr, sehr vielen Menschen. Entscheidend ist nur, dass man den richtigen Moment erwischt. Es gibt übrigens auch die, die das viel zu spät machen, also wo dann zum Beispiel diese Streckung nicht mehr da ist und die werden dann hinterher mit ihrer Prothese oft nicht glücklich.
Weil man natürlich sich schon was Falsches angewöhnt hat, um zu schonen, ne? So
genau.
Eine Schonhaltung entwickelt hat.
Ja, genau. Und bis dann die Muskulatur wieder da ist, damit man auch mit dieser, ich sag mal, diese Prothese ist ja auch ein komplexes Gerät, dass man das gut bedienen kann. Dazu brauchst du eben auch Muskulatur und deswegen wichtig ist, das richtige Timing, den richtigen Moment zu finden.
Um gar nicht erst die Operation, das künstliche Kniegelenk haben zu müssen, gibt es ja möglicherweise Prävention.
Ja.
Da wollen wir jetzt mal ganz direkt reingehen in die Prävention. Wir brauchen ein wenig Licht in unserer kleinen Aktionsecke. Guck mal, da wird jetzt das Licht angezündet. Hier haben wir einiges vorbereitet. Und vielleicht können Sie mich mal einfach kniefreundlich durch unseren Parcours scheuchen.
Ja, ist ein Traum eines jeden Bewegungsdocs. Hinak Baumgarten hier an die Grenze seiner Machbarkeit,
Belastbarkeit,
ne? Zu führen. Okay, also auf dem Wackelbrett standen wir schon, das ist das Erste. Aber wir können noch mal was ganz Einfaches machen.
Nee, das haben wir ganz kurz gemacht. Vielleicht mal sagen, was das bringt, wenn man hier draufsteht.
Genau, also das Kniegelenk und die Muskulatur drumherum muss nicht nur große Bewegungen können, sondern eben auch kleine Sachen ausgleichen. Und das kann ich daran üben. Übrigens, das kann ich auch in den Alltag einbauen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer beim Zähneputzen auf so einem Ding stehen, ist überhaupt kein Problem. Und so trainiere ich es und werde dann besser. Und jetzt komme ich ganz kurz dazu.
Was sagt denn das eigentlich aus, dass ich hier schon so ein bisschen wackelig unterwegs bin?
Das ist schon okay. Man ein bisschen wackelig, solange man es ausgleicht. Und das trainiert halt.
Mhm.
Jetzt können wir es noch mal eine Nummer schwerer machen.
Ja.
Auf einem Bein zum Beispiel. Und das ist dann.
Ja, muss ich ja erstmal in die Mitte gehen. Warte.
Genau.
Oh.
Und ich helfe auch gerne und stütze, weil das ist überhaupt kein Problem, wenn man ein bisschen stützt. So, genau. Ich unterstütze so ganz bisschen im Rücken.
Dann ja, ist schon so. Besser.
Genau. Und jetzt wäre der Blick aufs Knie super.
Wie der Blick aufs Knie.
Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen, gehen Sie mal ein bisschen in die Knie.
Ach so.
Ein bisschen runter. Und jetzt sieht man es bei Ihnen wunderbar, dass das Knie nach innen abweicht.
Was?
Ja. Wir können das nochmal ohne Wackelbrett machen. Jetzt kommt die erste Erkenntnis.
Ach du Scheiße.
So, und jetzt stellen Sie mal auf ein Bein.
So.
Mhm. Genau, und jetzt gehen Sie mal runter. Ja, sehr gut. Es wackelte so ein bisschen nach innen. Ne?
Jetzt achten Sie darauf, aber wenn ich runtergehe und das Knie bleibt da, ist alles gut. Aber wenn ich runtergehe und ich mache es so, das passiert bei ganz vielen Menschen, dann weiß ich, ich kann mein Knie nicht in der Achse halten, nicht gerade halten.
Es geht so ein bisschen nach innen, ja, gerade am Ende, ich merke das.
Genau. Und jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt sagen auch viele, gerade jetzt ist schönes Wetter draußen, ich gehe joggen, um fit zu werden. Mhm. So, die machen das und die ersten, ich sage immer, der erste Teil der Alsterrunde funktioniert gut. Aber dann irgendwann fangen die an, bei jedem Schritt so ganz bisschen X-Bein zu machen. Und wundern sich dann, dass sie nachher Kniebeschwerden haben. Und das ist so ein Klassiker, wo ich einfach mein Knie fehlbelaste, weil ich die Muskulatur nicht habe, das zu halten. Denn, und jetzt kommt die Muskulatur ins Spiel, denn die vordere Muskulatur ist bei uns häufig gar nicht so schlecht ausgebildet. Die haben wir.
Ja.
Besonders der Golfer, ne? Der holt ja viel daraus. Aber hinten fehlt es im Vergleich. Und das kann man ganz einfach testen. Übrigens ist hinten nicht nur die Oberschenkelmuskulatur hinten, sondern auch der Po. Die Gesäßmuskulatur, die geht über so ein Band, hält die das Knie.
Da gibt es Kritik bei mir, also an mir. So. Das könnte ausgeprägter sein. Ich sag's mal so.
So hätte ich es auch formuliert.
So.
Und das kann man ganz einfach trainieren. Und das kann man zum Beispiel trainieren. Wir können es einfach jetzt hier hinsetzen.
Ja?
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, uns hinzusetzen. Ich kann mich so hinsetzen, wie ich das mache, und dann belaste ich vor allem den vorderen Oberschenkel.
Ja.
Ich kann das aber auch, das ist so ein bisschen wie olympisches Gewichtheben. Ich kann aber auch eine Kniebeuge daraus machen. Ich gehe einfach hinten an den Stuhl oder an die Couch und berühre da jetzt. Und die Regel, die ich habe, ist, ich darf hier nicht weggehen. Schön da bleiben.
Ja.
Und jetzt gehe ich runter, ich kann die Hände nach vorne nehmen, runter, 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 bis ich unten bin und komme wieder hoch. Hervorragend. Ja, es ist für viele ein großes Problem, denn wenn ich jetzt mal hier gucke und kontrolliere, genau, und jetzt mal einmal nicht hinsetzen. Ich
musste natürlich Schwung nehmen, ne?
Ist ja genau, klar. Jetzt nur berühren und wieder hoch.
Oh, warte mal.
Hoch, 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 hoch.
So.
Und das ist Testen und Training gleichzeitig.
Und das ist auch für den Hintern gut?
Das ist für den Hintern gut.
So, das ist ja auch nicht unwichtig. Ne? Wir machen gleich noch mal ein paar Übungen weiter. Vorher schauen wir uns noch mal einen interessanten Film an, der vielleicht auch, da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen. Also Joggen auf eine etwas andere Art. Die Idee scheint dabei wirklich gut zu sein. Jan Rempel.
Jetzt kommt gleich sowas, wo man sagt, hä, was war das denn? Also nochmal näher. Was ist das? Wer ist das? Das ist Markus Jürgens. Und mit unserem Film ist alles okay. Er läuft wirklich rückwärts und zwar aus Überzeugung. Aber wieso?
Man muss einfach schon wahnsinnig viel vorwärts gelaufen sein und dann hat man einfach eine neue Herausforderung gesucht und dann ist Rückwärtslaufen genau das Richtige, weil es super viel Spaß macht. Man lernt einfach die Bewegung nochmal neu und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Herausforderung und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen.
Eine tolle Herausforderung, naja, zumindest hat Markus Jürgens damit schon viele tolle Erfahrungen gesammelt und nebenbei sogar Spenden. Er läuft immer für einen guten Zweck, wie hier beim Marathon in Münster letztes Jahr. Und er ist mega erfolgreich. Hier beim Hannover Marathon 2017 stellte er sogar den Weltrekord im Rückwärtslaufen auf. Aber ist das nicht auch riskant?
Man verrenkt sich eigentlich nicht so sehr den Hals, weil man gar nicht so oft nach hinten guckt, weil ich laufe meistens Strecken, die ich sehr gut kenne, wo es viel geradeaus geht. Und da habe ich mittlerweile auch so eine Art siebten Sinn entwickelt, dass ich eigentlich bisher in meinen 10 Jahren Rückwärtslauf noch nie gestürzt bin.
Für Markus Jürgens ist das Rückwärtslaufen nicht nur eine schmerzfreie Erfahrung, er findet es sowieso klasse, schaltet dabei ab. Aber ist Rückwärtslaufen nicht auch eine Bewegung, für die der Mensch auf Dauer eigentlich gar nicht gemacht ist? Da oben sitzt der Sportmediziner Professor Klaus Völker, mit dem haben wir uns verabredet und ihn mal gefragt.
Wichtig ist natürlich, dass die Voraussetzungen stimmen. Sie haben schlechte Orientierung nach hinten und Sie müssen gewährleisten, dass Sie jetzt nicht irgendwo etwas übersehen, wo Sie stolpern können. Also das, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, ist das auch für ältere Leute eine sehr gute Erfahrung. Es werden bestimmte Muskeln an den Beinen wieder ganz anders eingesetzt. Wir haben eine aktive Einsetzung der Oberschenkelrückseite, die wir beim Vorwärtslaufen nicht haben. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, es ist koordinativ dann auch anspruchsvoller, weil Rückwärtslaufen ist man nicht so gewohnt. Und von daher ist das einerseits eine gute Erfahrung, andererseits aber auch sicherlich ein Muskeltraining für Muskelgruppen, die sonst nicht so in der Art und Weise beansprucht werden.
Also rückwärts laufen, eine tolle Ergänzung zum Joggen vorwärts. Vielleicht könnte das ja sogar die neue Supertrend-Sportart werden. Zumindest wäre das auf jeden Fall kein Rückschritt.
So, wir sind gerade noch am Überlegen, ob das so gut ist mit dem Rückwärtslaufen. Aber Sie sagen, warum nicht?
Einfach genau, mal ausprobieren. Wenn man nicht hinfällt. Also ich finde es super, weil es tatsächlich ja die hintere Muskulatur fordert und nicht die vordere, wie sonst meist. Man darf nur nicht hinfallen.
Und hintere Muskulatur ist jetzt das Stichwort für Sie zu Hause. Bitte machen Sie ruhig mal mit.
Genau.
Walten Sie Ihres Amtes, Trainer. So.
Ja, also hier als Personal Trainer aktiv, ganz einfach.
Ja. Also die Brücke. Weil wir haben ja festgestellt, dass mein Knie ein bisschen nach innen fällt. Und was macht man jetzt, um das Knie zu stärken? Nämlich die Oberschenkelmuskulatur hinten.
Genau, jetzt haben wir zwei Übungen. Das erste haben wir an der Couch gemacht. Und die zweite Übung ist ähnlich simpel. Einfach jetzt Ihr Gesäß einmal nach oben, den Po nach oben drücken. So, da halten. Das kann jeder.
Ja.
Ehrlich gesagt, für einen Sportler ist ganz einfach. Ja. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das schwieriger zu machen. Die erste Möglichkeit ist, wir einmal wieder runtergehen, diesen Winkel hier vergrößern. Das heißt, der Fuß kommt dahin. Mhm. So, und es wäre ja nicht lustig oder nicht spannend, wenn wir es nicht noch ein bisschen schwieriger machen. Welche Seite ist hier stärkere Seite?
Das ist egal.
Gut, dann heben wir jetzt einmal das rechte Bein an und strecken das da ein bisschen höher und schön die Fußspitze hier hinziehen. So, und jetzt das Ganze nochmal.
Ich versuche schon. Nein.
Genau. So, und jetzt noch ein bisschen halten. Hier
auch höher. Jetzt merke ich es aber richtig.
Noch ein bisschen höher. Und wenn man jetzt hier merkt, dass da.
Alter, da merke ich es. Ja, da merke ich es. Da merke ich es.
Dann weiß ich,
da. Und der ist richtig. Ja. Da muss ich es machen.
Genau, übrigens, noch schwieriger wäre es.
Warte mal, ich wollte. Das ist ja nur Demonstration.
Selbstverständlich. Ja? Jetzt wieder hoch.
Und?
Genau. Und jetzt ein bisschen Dynamik rein. Das heißt, runtergehen, nicht ganz aufsetzen. Einfach runter, runter, runter. Und wieder hoch. Ja, sehr gut. Und wieder runter. Und wieder hoch. Ruhig, langsam, konzentriert und jetzt nicht zu schnell aus der Dynamik, sondern langsam, schön kontrolliert.
Genau. Ja, man beschummelt sich ja immer ein bisschen selber, ne? So aus der Dynamik heraus und so weiter. Ne?
Ja, aber genau das ist die zweite Übung. Übrigens morgens im Bett liegend kann man das machen. Und wenn man das macht, man denkt ja, man muss trainieren. Aber das Entscheidende ist erstmal, den Muskel überhaupt zu aktivieren. Und so.
Morgens im Bett liegend, hallo, denken Sie dran, morgen früh bitte.
Einmal machen und
es der ist, Muskel man ist merkt, aktiviert. Ich zeig's mal, man merkt es hier. Da merkt man es.
Ja.
Also deswegen trage ich die kurze Hose heute. So, wir gehen mal eben zum Sofa. Zurück. Würde ich sagen, oder? Mal gucken, ob wir das koordiniert hinkriegen. Ich habe eine Tendenz, mich sogar bei solchen Sachen hinzulegen.
Da ist ja, ich gehe mal vor, hier ist eine Stufe, da fahre ich dann als erstes.
So. Da, mein Gott, sind wir gut.
Da. Es klappt.
So. Joggen überhaupt schwierig fürs Knie oder?
Nee, schon gut. Also Sport grundsätzlich ist gut, nur so ein bisschen darauf achten, dass wenn ich jetzt total müde bin und nicht mehr kann und ich merke, dass ich nicht mehr jogge, sondern das ist ja auch so ein, also als Arzt hat man immer ein Problem. Man geht nämlich hin und erst recht als Orthopäde, man sieht überall Diagnosen. So, wenn ich an der Alster bin und ich gehe da rum, dann schaue ich mir die an und sage, du bist nächste Woche bei mir, du bist übernächste Woche bei den Kollegen. Und das ist halt, man guckt halt immer und man sieht nur Pathologien, also man sieht nur Veränderungen. Das ist irgendwie so eine Krankheit, die man, glaube ich, hat. Und tatsächlich kann ich immer nur sagen, ein bisschen drüber nachdenken, wie laufe ich denn gerade? Und wenn man zu zweit läuft, glaube ich, seinem Partner mal sagen, ganz unkritisch, guck dir das mal an und sei doch mal ehrlich, wenn das irgendwie total bekloppt aussieht, dann einmal drüber nachdenken, ob man nicht K.O. ist und vielleicht
es gibt ja Menschen,
erstmal trainieren soll.
Die haben schon leichte Knieprobleme. Es gibt ja Menschen, die haben vielleicht auch ein bisschen höheres Gewicht. Es gibt Menschen, die können nicht so gut laufen oder wie auch immer. Was können denn diese Menschen machen, damit sie trotzdem ihr Knie bewegen? Ich sag mal so ein Stichwort. Schwimmen, ist das eine vernünftige Alternative?
Zum Beispiel, Schwimmen ist super. Denn da hat man nicht die Last des Körpergewichts zu tragen, hat aber trotzdem den vollen Bewegungsumfang der Knie. Man muss aber nicht extra ins Schwimmbad gehen. Man kann mit ganz, ganz einfachen Übungen, und deswegen haben wir ja auch die Übungen, die wir beschrieben haben, sind so simpel, die kann jeder zu Hause machen. Man braucht dafür keine Geräte, man braucht vielleicht einen Stuhl, was man sich mal hinsetzt.
Hier, ich zeig das, ich will das auch mal einmal zeigen hier. Das ist,
genau, ganz hinten sind die Übungen.
Ja, ganz hinten sind sie, da sind sie. So, guck mal, und da ist das alles nochmal hier. Guck mal, so sieht das aus, alles nochmal aufgeführt.
Und man soll einfach ganz einfache Übungen machen können, um seinem Knie was Gutes zu tun.
Langes Sitzen im Kino, langes Sitzen im Flugzeug, langes Sitzen in der Bahn oder im Auto ist schädlich, weil man sich nicht bewegt, logischerweise, fürs Knie. Ne? Kann man da was machen?
Ja, also vor allem auch, weil man so verkürzt. Ne? Also wir sitzen ja jetzt hier die ganze Zeit und alles an Muskulatur wird hier verkürzt. Dehnen. Also das Einfachste ist, das kann ich auch sogar im Sitzen machen. Ich nehme mein Bein nach hinten und dehne hier auf. Und ich merke ja, jetzt mengen Sie sich ja auch, Sie dehnen. Und wenn Sie jetzt noch im Oberkörper nach hinten gehen, dehnen Sie sogar hier. Ne? Also,
ich dehne eigentlich hier, komplett hier oben drauf.
Ne? Sehr gut. Und das tut dem Muskel gut. Ne? Also wir sind ja immer hier, in dieser Position. Wir sitzen am Schreibtisch, wir sitzen im Auto, wir sitzen auf dem roten Sofa. Und tatsächlich ist alles an Muskulatur kurz. Und deswegen ist das eine kräftigen, das andere aber auch, eben Beweglichkeit zurückzuholen, zu dehnen und Gewebe wieder den Spielraum zu geben, dass es gut funktionieren kann.
Welche Rolle spielen denn Schuhe? Das ist ja für viele auch ganz wichtig. Einlagen etc., Dämpfungsschuhe oder nicht, Barfußschuhe, es gibt ja alle möglichen Sachen.
Ja, und alles hat irgendwo Vorteile, hat irgendwo aber auch Nachteile. Auch die hochrangigen Schuhe haben Vorteile, aber auch große Nachteile, weil sie die Knie anders belasten. Ich sage mal, man kann alles machen, aber ein bisschen Abwechslung wäre gut. Und da ist meine letzte Bewegungsblocks-Patientin so das klassische Beispiel, eine Flugbegleiterin, die immer auf hochrangigen Schuhen gelaufen ist und eigentlich deshalb vor allem schon Bänderprobleme hat an den Knien, weil sie einfach die Belastung im Knie dadurch verändert hat. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt mal ein paar Mal ohne die hochhackigen Schuhe. Ihr Arbeitgeber hat mitgemacht, sie hat es verändert und dann war ganz viel schon mal ganz, ganz viel einfacher. Also Abwechslung macht's.
Zum Abschluss unserer Sendung. Die Top 3 Übungen, die man machen kann, um sein Knie was Gutes zu tun.
Sie haben sie alle gesehen und alle gemacht. Also das erste, das Hinsetzen beim
mit dem Oberschenkel, Unterschenkel hier dran, genau. Alles klar. Die Brücke ist auch gut.
Genau, ja. Hinterer Oberschenkel. Und das dritte haben wir gerade gemacht, das Dehnen. Also auch das ist eine Übung, die sehr, sehr gut ist und die nachhaltig dem Kniegelenk helfen kann. Die Muskulatur pflegen und den Oberschenkel dehnen.
Ich frage Sie jetzt einfach mal, weil Sie jetzt da sind. Dann nutze ich das doch mal einfach. Wenn ich irgendwo stehe und jetzt da ist ein Tisch und ich mache das Bein hier so hoch, da drauf, ja. Das tut weh hier unten.
Ja.
Und was kann man denn da tun, dass das flexibler wird?
Häufiger.
Ich mache das häufig. Ja, ja.
Ja, also ich glaube, Sie müssen es einfach weitermachen, häufiger machen. Sie sind ja so ein bisschen so ein verkürzter Typ, ne? Würden wir sagen. Ist ja nicht böse gemeint, aber...
Hallo? Verkürzter Typ?
Genau.
So.
So holt man da Länge rein. Also insofern tatsächlich, es gibt ja auch die besonders Flexiblen, die so hypermobil sind.
Sie hören die Musik? Dehnen. Wir müssen aufhören.
Sie dehnen fleißig.
Ich danke Ihnen herzlich, es war ganz toll. Dr. Helge Riepenhof, danke schön, dass Sie da waren. Morgen kommt die wunderbare Schauspielerin Diana Körner. Was für eine großartige Karriere. Wir haben noch einiges vorbereitet. Der verkürzte Typ wünscht noch viel Spaß bei den Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Tschüss.